Gesundheit, Ernährung, Fitness, mentale Gesundheit. Tipps zum Thema. Gesund und glücklich. Der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Infektionen mit humanen Papillomaviren, abgekürzt HPV, zählen zu den häufigsten durch Intimkontakte übertragenen Infektionen. Bisher sind mehr als 100 Virustypen bekannt, von denen nicht alle eine hohe Relevanz haben. 85% bis über 90% aller sexuell aktiven Personen infizieren sich mindestens einmal im Laufe ihres Lebens mit HPV. Heute, am Welt-HPV-Tag, schauen wir uns das mal ganz genau an. Und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, zu diesem wichtigen Thema mein heutiger Gast zu sein. Herzlich willkommen, Dr. Gerold Felician Lang.
Hallo und danke für die Einladung.
Lieber Gerold, du bist Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, warst jahrelang an der Abteilung Immundermatologie der Medizinischen Universität Wien, hast deine Ordination im 7. Bezirk in Wien und würdest du sagen, dass HPV ein relevantes Vorsorgethema ist?
Ich glaube, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen. HPV ist ein unglaubliches Thema in der Vorsorge, weil ich im Rahmen dieser Erkrankungen die Möglichkeit habe, mich effizient davor zu schützen durch Impfung, auf die wir sicher später noch zu sprechen kommen. Und man kann das nicht oft genug betonen, dass das die beste Vorsorge ist, die wir haben können, weil damit erspare ich mir sehr, sehr viele Probleme, Komplikationen und schwerwiegende Erkrankungen, die auftreten können.
Mhm. Über die Medien erfährt man ja in erster Linie, dass der Gebärmutterhalskrebs der Frau die Folge dieser Viruserkrankung ist und dass man diese Viren eben aufgrund von sexueller Tätigkeit bekommen kann. Das Thema ist aber viel größer. Wir haben jetzt im Vorfeld schon ein bisschen geplaudert. Es ist auch viel komplexer, muss ich sagen. Fangen wir einmal mit dem Infektionsweg und den unterschiedlichen Virustypen an.
Also ich möchte vielleicht noch kurz vorher das umreißen, weil du gemeint hast, das Zervixkarzinom, also der Gebärmutterhalskrebs, ist natürlich, sagen wir mal, die prominenteste Diagnose, die im Bewusstsein doch der meisten ist, wo wir wissen, dass das eine virusinduzierte Erkrankung ist, also eine virale Infektion ist. Nur ist es so, dass sozusagen sämtliche Körperöffnungen, die am Sexualkontakt beteiligt sind, natürlich auch Zielfläche oder Infektionsfläche für HPV darstellen. Das heißt, ich kann genauso eine HPV-Infektion am Penis haben, ich kann eine HPV-Infektion im Analkanal haben und ich kann auch eine HPV-Infektion im Rachen haben. Der Eintrittsweg ist eigentlich immer ein sehr einfacher. HPV-Viren müssen über eine Verletzung tief in die Schleimhaut eindringen, sprich auf die unterste Zellschicht, das ist die sogenannte Basalzellschicht. Das ist im Rahmen von Sexualverkehr eigentlich immer gegeben, weil durch Reibung entstehen hunderttausende Verletzungen, ohne dass man jetzt irgendwelche invasiven Praktiken pflegt, sondern das geht eigentlich recht flott. Und dann haben wir das Problem, dass HPV-Viren DNA-Viren sind, das heißt, die sind unglaublich umweltstabil. Das heißt, die Viren, wenn die irgendwo kleben, die überleben lange, die halten auch manchen Desinfektionsmitteln sogar statt. Und deswegen ist eine Übertragung und Infektion leider relativ effizient möglich.
Mhm. Jetzt habe ich mich ein bisschen ja im Vorfeld eingelesen und da habe ich gelesen von Low-Risk-Viren und High-Risk-Viren. Was ist da der Unterschied? Was zeichnen Low-Risk-Viren aus und was bedeuten High-Risk-Viren?
Da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an, weil Low-Risk und High-Risk schon allein aufgrund der Terminologie unterscheidet, was daraus wird. Es ist so, dass HPV-Viren, also alle Viren, die Schleimhautinfektionen, weil wir sprechen ja heute nur über Schleimhautinfektionen, also sprich im Genitaltrakt oder beziehungsweise eben im Analtrakt oder im Rachen, die werden differenziert in zwei große Gruppen. Die Low-Risk-Viren, die Erreger der Feigwarzen sind, also da kriege ich Genitalwarzen. Das ist unschön anzuschauen, das wird man auch nicht so gerne mögen, wenn man das an sich findet, aber das ist medizinisch jetzt nicht bedrohlich. Also die kann ich behandeln, die kann ich entfernen, die kommen teilweise lästigerweise immer und immer und immer wieder. Aber daraus wird mir kein Problem erwachsen. Bei den High-Risk-Viren schaut das anders aus. Die High-Risk-Viren sind in der Lage, unser genetisches Material in der Zelle zu verändern und dadurch eine Tumorerkrankung auszulösen. Das heißt, wenn ich eine High-Risk-Infektion trage, dann werde ich von der leider, im Gegensatz zu den Feigwarzen, überhaupt nichts merken, weil das sind Läsionen, also Veränderungen in den Schleimhäuten, die flach sind, die merkst du nicht. Die siehst du nur nach entsprechender Färbung und mit einem Mikroskop. Die kannst du mit freiem Auge meistens nicht erkennen, außer es ist schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Da kann ich das am Penis zum Beispiel recht gut erkennen. An der Zervix wäre ich ohne Frauenarzt da auch nicht hinschauen können. Mhm. Ja. Und da ist es dann so, dass sich an diesen Stellen, wo diese Infektion sich festgesetzt hat, Dysplasien bilden. Das heißt, Veränderungen auf Zellebene, die langsam aber sicher über die Jahre in einen Tumor übergehen. Und alle diese Dysplasien, egal an welcher Stelle, ob jetzt eben Rachen, Muttermund, Penis, Analkanal, werden abgestuft nach Grad 1, 2 oder 3, je nachdem, wie viel der Epithelbreite befallen ist. Das untere Drittel, zwei Drittel oder das ganze Epithel durchsetzt ist. Und je mehr und je weiter fortgeschritten das ist, desto näher bin ich an der Entstehung eines invasiven Karzinoms. Und es handelt sich hierbei nicht um fakultative Präkanzerosen, also um Veränderungen, die vielleicht in eine Tumorerkrankung münden können, sondern um obligate. Genau, das heißt, wenn ich eine hochgradige Dysplasie habe, die durch HPV induziert, also ausgelöst wurde, dann werde ich irgendwann mal, ist nur eine Frage der Zeit, auf jeden Fall in einem Karzinom enden.
Von welchem Zeitraum reden wir da?
Also meistens ist es so, ich habe eine HPV-High-Risk-Infektion, da dauert es einmal einige Jahre, bis sich eine Dysplasie bildet. Können wir annehmen, dass das so circa 3 Jahre schon sein werden, teilweise 5. Die Progression, also das Fortschreiten zu einer hochgradigen Dysplasie, dauert dann wieder einige Jahre. Auf der anderen Seite ist es so, dass hier auch sehr viele Spontanregressionen, also oftmals Dysplasien sich auch von selber wieder durch die Kontrolle des Immunsystems über das Virus auch wieder verringern können. Aber es ist zum Beispiel recht gut untersucht, im Analkanal, also beim Analkarzinom, kannst du davon ausgehen, dass zwischen der Infektion bis zur Entstehung eines Analkarzinoms durchschnittlich zumindest 10, eher 15, manchmal sogar auch 20 Jahre vergehen. Also du hättest genügend Zeit um zu handeln.
Da geht es wieder um die Vorsorgeuntersuchung.
Da geht es wieder um die Untersuchungen, die ich im Vorfeld machen kann und machen soll. Vor allem, wenn ich dann einmal weiß, dass ich eine HPV-Erkrankung in mir trage.
Mhm. Jede Frau ist ja ab einem gewissen Alter der Pap-Abstrich bei der Frauenärztin bekannt. Der ist Standard für den Gebärmutterhals. Was dabei aber alles untersucht wird, ist einem eigentlich gar nicht so geläufig. Ich nehme aber an, da geht es eben darum zu schauen, ob sich eh keine HPV angesiedelt haben, oder? Oder
wie schaut's da aus? Das ist nicht richtig.
Aha.
Der Pap-Abstrich, Pap ist eine Abkürzung für eine Färbemethode und das ist Papanicolaou. Da wird nichts anderes gemacht, als dass von der Oberfläche mit einem Bürstchen Zellen heruntergeschrubbelt werden. Entweder in eine Flüssigkeit eingebracht, das nennt sich Liquid Cytology, oder ausgestrichen werden auf einem Objektträger klassischerweise. Und dann wird gefärbt und dann schaue ich mir an, weisen diese Zellen Atypien auf? Das heißt, sind diese Schleimhautzellen, die ich da finde, normal strukturiert oder haben die in ihren Kernen bereits Ansätze von Veränderungen, dass sie sich in bösartige Zellen verändern? Und danach erfolgt auch das Grading des PAP-Abstrichs. Also ein PAP-1 ist ein völlig unauffälliger Abstrich, ein PAP-2 ist auch noch relativ irrelevant und ab einem PAP-3 habe ich dann wirklich veränderte Zellen vorliegen. Und da ist der Moment, wo dann auch ein HPV-Abstrich erfolgen soll, / eigentlich muss.
Das sagt einem der Arzt, weil ja, ich spüre also, das ja nicht.
Das ist vollkommen richtig, du spürst davon gar nichts und in dem Moment, wo du einen PAP-3 hast, sollte jeder Frauenarzt einen HPV-Abstrich vornehmen. Da siehst du dann, trägst du Low-Risk-Viren, trägst du High-Risk-Viren und vor allem, welche High-Risk-Viren trägst du? Weil die High-Risk-Viren sind auch in ihrer Potenz, diese prämalignen Veränderungen auszulösen, durchaus unterschiedlich. 75% aller Karzinome, ganz egal, ob das jetzt Gebärmutterhals oder Analkanal ist, gehen auf das Konto von HPV-16. Also das ist wirklich mit Abstand der unangenehmste Typus. Wenn ich jetzt einen HPV-High-Risk-Typus 52 oder 56 trage, dann habe ich das ja und ich werde wahrscheinlich auch gewisse Dysplasien bilden, aber selten führen die dann im Endeffekt auch zu einem invasiven Karzinom. Die spielen da kaum eine Rolle. Also es ist auch sehr differenziert zu betrachten, welcher HPV-Virustyp, welchen trage ich. Und daraus muss ich das dann in Zusammenhang mit der klinisch fassbaren Veränderung sehen, ob die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, hieraus eine bösartige Erkrankung zu entwickeln oder nicht.
Wie läuft denn eigentlich so eine Untersuchung, über die Frau haben wir schon gesprochen, bei den Männern ab? Wo schaut man da oder wie tut man da?
Bei den Männern ist es so, dass das an der Penisoberfläche ein Abstrich gemacht wird. Also auch mit einem Bürstchen werden einfach Zellen, Schleimhautzellen abgenommen und die werden genauso angeschaut. Das heißt, in diesen Zellen kann ich dann mittels PCR detektieren, sind da HP-Viren drinnen, ja oder nein. Und dann habe ich sozusagen ebenfalls mein Ergebnis. Jetzt muss man dazu sagen, dass zum Beispiel beschnittene Männer hier einen massiven Vorteil haben, weil die Hautoberfläche verhornend ist. Das heißt, das ist ein viel resistenteres Epithel, also die Haut ist dort viel resistenter, als wenn man eine Vorhaut hat und darunter sich eine feuchte Schleimhaut findet. Deswegen ist es auch so, dass das Risiko natürlich auch ein anderes ist. Es ist auch so, dass sozusagen, das betrifft beide Geschlechter, wenn man Verdacht hat oder die Möglichkeit bestünde, dass man eine Infektion des Analkanals hat. Das ist sozusagen das Gebiet, dem wir uns zugewandt haben, weil die Gynäkologen sind natürlich zuständig für die Zervix. Ich als Immundermatologe bin zuständig mit meiner HPV-Expertise für Analkanal und Penis. Dann wird hier zum Beispiel bei der Untersuchung des Analkanals genau dasselbe gemacht wie an der Cervix. Dort können wir einen Pap-Abstrich nehmen und dann eben auch einen HPV-Abstrich. Also da wird das kombiniert. Am Penis macht ein Pap-Abstrich keinen Sinn, den nimmt man von dort nicht.
Mhm. Sag, stecken sich eigentlich beide Geschlechter, kann man so sagen, gleich gerne an oder haben mehr Männer Probleme mit HPV oder mehr Frauen?
Also ich glaube, dass die Infektion relativ evenly distributed ist. Also ich glaube, dass das, also da gibt es keine Geschlechtsunterschiede in der Zahl der Infektionen, die wir sehen. Es ist allerdings doch so, dass wir in der Zahl der Komplikationen aufgrund der Cervix, also die Frau hat sozusagen eine Stelle, die empfindlicher ist auf Infektion, wo ich einfacher eine Dysplasie sich festsetzen und entwickeln kann, natürlich dort mehr Probleme sehe. Beim Analkanal ist das eigentlich relativ gleich. Ja?
Ihr hört Gesund und Glücklich, den Lifestyle-Podcast von Kathi Bellovic.
Also wie kann ich mich jetzt mit HPV nun anstecken? Ist es rein über den sexuellen Kontakt möglich oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, von der ich nichts weiß?
Anstecken kannst du dich nur über Sexualkontakt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich brauche eine Eintrittspforte, die durch den Sexualakt entsteht. Das ist ganz normal. Und was man jetzt auch ganz wichtig dazu sagen muss, dadurch, dass HPV Schleimhautzellen infiziert, die ja so wie unsere Hautzellen auch abgeschilfert werden und sich permanent erneuern, wird Virus mit den abgeschilferten Zellen in unglaublicher Menge freigesetzt. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel leider ein Kondom keinen suffizienten Schutz gegen eine HPV-Infektion bietet. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel selber HPV-infiziert bin und ich greife meinen Penis an, dann habe ich diese Viren bereits auf meinen Fingern, dann nehme ich das Kondom, ziehe das drüber und dann biegt das außen drauf und zack,
infiziere
ich schon mein Gegenüber.
Das war übrigens meine nächste Frage. Schützt ein Kondom vor einer Ansteckung? Ja. Natürlich würdest du natürlich sagen, prinzipiell bitte Kondom verwenden, aber es schützt jetzt nicht zu 100% vor einer HPV.
Das ist richtig. Also das Kondom schützt uns natürlich absolut zuverlässig vor HIV-Infektionen und auch sehr, sehr effizient vor bakteriellen Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien, Gonokokken und so weiter. Es ist für die Übertragung von HPV leider nur von bedingtem Nutzen.
Es gibt ja auch die Möglichkeit einer Impfung gegen HPV. Schützt die zu 100% und wer soll bzw. darf sie wie oft bekommen?
Das ist sicherlich der wichtigste Punkt, über den wir jetzt reden sollten, weil da sind wir jetzt in der Prävention, wo wir wirklich was tun können. Die HPV-Impfung ist eine extrem gut verträgliche Impfung, die nahezu keine Reaktionen hat. Wir sehen auch, dass die Kontinente, die da viel früher dran waren als wir, wie Australien und Neuseeland, die bereits vor ca. 20 Jahren eine Durchimpfungsquote bei jungen Frauen geschafft haben von, ich glaube, nagel mich nicht ganz fest, von 96%, die kennen kein Zervixkarzinom mehr. Das gibt es dort nicht mehr. Die kennen keine Genitalwarzen mehr. Das gibt es dort nicht mehr. Das müssen wir in Europa bzw. in der restlichen westlichen Welt und am besten natürlich weltweit dringend aufholen. Das sind wir bei weitem nicht. Die Impfung, wie gesagt, besteht bei Kindern, die ja im Rahmen des Schulimpfprogramms auch diese Impfung gratis erhalten können, aus 2 Teilimpfungen, bei Erwachsenen aus 3 Teilimpfungen. Diese Impfung ist so gut, dass wir jetzt sehen, dass Leute, die vor 20 Jahren in Australien geimpft wurden, immer noch protektive Antikörpertiter haben, zu einem ganz hohen Prozentsatz, sodass wir bis dato sagen können, diese Impfung muss wirklich nie wieder aufgefrischt werden. Also wenn ich einmal einen vollständigen Immunisierungszyklus gehabt habe, dann schützt mich das for the rest of my days. Also das ist, glaube ich, die wünschenswerteste Variante, wie eine Impfung funktionieren kann, die wir kennen. In der derzeit aktuellen Impfung, da gab es ja auch über die Jahre eine Weiterentwicklung, sind erfreulicherweise mittlerweile 9 Typen drinnen, 2 Low-Risk-Viren, 7 High-Risk-Viren und das ist wirklich das Spektrum der relevantesten, die da in diese Impfung eingebaut wurde. Die heißt Gardasil 9 und man kann wirklich nur jedem Menschen empfehlen, sich impfen zu lassen. Es gibt derzeit ein Aufholprogramm, das heißt, der Staat schenkt bis zu 30-Jährigen diese 600 Euro für die Impfung, weil die ist leider ein Kostenfaktor nach wie vor. Das heißt, alle, die noch unter 30 sind, loslaufen und sich diese Impfung holen und sich wirklich impfen lassen, weil das ist das Beste, was man für seine eigene Gesundheit tun kann. Und ganz wichtig, das ist jetzt eine Message, das geht nicht nur an Frauen, sondern auch die Männer müssen loslaufen und sich impfen lassen, weil die sind die maßgeblichen Überträger dieser Infektion. Zum Wann ist noch festzuhalten, dass es früher so war, dass man geglaubt hat, dass eine Impfung nur dann Sinn macht, wenn man das vor dem ersten Sexualkontakt hat vornehmen lassen. Das wissen wir mittlerweile, dass das nicht so ist. Ja, das ist der optimalste Zeitpunkt. Den haben aber viele von uns längst verpasst. Mhm. Ja. Daher müssen wir auch hier uns überlegen, wie ist das richtige Prozedere. Und man hat diese ganzen Altersbeschränkungen, die früher auch teilweise in der Zulassung drinnen waren, die gibt es nicht mehr. Also das heißt, es gibt keine Altersgruppe, wo man sagen würde, das macht gar keinen Sinn mehr. Wenn ich natürlich gar nicht sexuell aktiv bin, ja, dann muss ich mir das schon überlegen. Ja.
Genau.
Aber prinzipiell ist es so, dass ich von dieser Impfung nicht nur profitiere, wenn ich noch nie Kontakt hatte, sondern auch, wenn ich jetzt eine floride HPV-Infektion habe. Also wenn wirklich mein Körper es nicht geschafft hat, weil 80% der Infektionen zum Teil auch wieder durch das Immunsystem selbst vollkommen eradiziert werden, also sich wieder in Wohlgefallen auflösen. Wenn ich jetzt eine floride Infektion habe und ich lasse mich impfen, dann habe ich davon trotzdem einen Nutzen, weil die Zahl der Reaktivierungen, das heißt die Zahl der Vermehrungszyklen von HPV-Viren durch die Impfung reduziert wird. Das heißt, die Krankheitslast wird insgesamt eine geringere. Und es gab sehr rezent eine wirklich ganz tolle Studie, die uns gezeigt hat, das war eine Beobachtungsstudie. Das heißt, man hat Frauen mit dysplastischen Veränderungen am Gebärmuttermund genommen, also an der Cervix, und hat die mal nur geimpft und engmaschig kontrolliert und hat gesehen, dass in den Frauen, die geimpft wurden, ein Downgrading, das heißt eine Verringerung des Schweregrads der Dysplasien am Gebärmuttermund stattgefunden hat. Das heißt, die Impfung hat auch einen gewissen therapeutischen Effekt. Das heißt, jeder, spätestens wenn er mit einer HPV-Infektion diagnostiziert wurde, auch im Erwachsenenalter, sollte sich noch nachimpfen lassen. Mhm. Aber ich kann, also was sage ich da meinen Patienten ganz konkret? Ich sage, bis zum 40. Lebensjahr auf jeden Fall impfen. Und wenn man danach nicht in einer völlig monogamen, geschlossenen Beziehung mit unendlichem Vertrauen und was auch immer lebt, ja, dann würde ich auch danach unbedingt noch dringend raten, sich impfen zu lassen. Der Benefit ist immer gegeben.
Ist man aber irgendwann einmal prinzipiell zu alt für eine Infektion oder ist die Ansteckung immer ein Thema, solange man Sex hat?
Die Ansteckung ist immer ein Thema, solange man Sex hat. Man muss das jetzt nur insofern differenziert betrachten. Wenn ich jetzt einen gewissen HPV-Typus irgendwann einmal in meinem Leben hatte und mein Immunsystem oder eine erfolgte Behandlung es geschafft hat, das auch wieder ungeschehen zu machen, also die Infektion vollkommen ausgeheilt ist und dieses Virus in mir nicht mehr nachweisbar ist, dann kann ich mich nicht noch einmal anstecken, weil da bleibt, so wie bei der Impfung, eine lebenslange Immunität allerdings lokal zurück. Ansonsten ist es so, wenn ich mit einem, jetzt zum Beispiel HPV-16, das Unangenehmste, noch nie in meinem Leben Kontakt hatte, dann kann ich mich auch bei meinem Sexualverkehr mit 70 neu infizieren. Ja, das kann durchaus stattfinden.
Verschwinden die Viren mit etwas Glück vielleicht auch wieder ganz von alleine? Das hast du schon ein bisschen angedeutet, dass es passieren kann. Oder richten sie eigentlich immer irgendeinen Schaden an, in welcher Form auch immer?
Gott sei Dank tun sie das nicht, weil dann hätten wir noch viel mehr Probleme, als wir schon haben damit. Also es ist tatsächlich so, dass ca. 80% der Infektionen binnen 2 Jahren von alleine wieder ausheilen, weil das Immunsystem lernt, antigene Strukturen des Virus, die auf der Zelloberfläche dieser Körperzellen, die infiziert sind, zu erkennen und da eine zytotoxische T-Zellantwort zu generieren. Und wenn die mal läuft, dann habe ich gewonnen. Dann schafft mein Körper das alleine wieder von der Bildfläche. Es ist auch so, dass nicht immer eine Infektion deshalb einen Schaden anrichtet, weil eben einerseits das immunologisch durch meinen Körper selber geklärt werden kann und andererseits nicht jede Infektion auch zu einer klinisch relevanten Veränderung führt. Also es ist so, dass man teilweise mit HPV-Viren auch nur besiedelt sein kann. Also wenn ich jetzt mit jemandem Sex habe, der eine HPV-Infektion hat und ich mache nachher einen Abstrich, dann werde ich HPV-Viren finden. Aber wenn ich ein paar Monate später wieder einen Abstrich mache, kann es sein, dass ich gar nichts mehr finde, weil die sitzen da auf der Schleimhaut, ich finde die vorübergehend, haben aber keine Infektion ausgelöst. Und andererseits ist es auch so, das haben wir vorher schon angerissen, dass nicht alle Typen, die wir detektieren können und auch nicht alle Typen, die in der Impfung sind, wirklich so ein unglaubliches Potenzial haben, uns massiv krank zu machen. Also es gibt auch HPV-High-Risk-Viren, die dann da sind, aber im Endeffekt kaum ein klinisches Problem machen. Also es ist immer ganz wichtig, die klinische Untersuchung, die klinische Diagnose immer in Zusammenhang mit den detektierten HPV-Viren zu setzen. Das heißt, wenn ich jetzt drauf losrenne, nichts habe, keine Probleme habe und in wildem Ausmaß HPV-Abstriche mache, dann werde ich jedes Mal wahrscheinlich ein anderes Bild haben, jedes Mal irgendwelche anderen Viren finden, wenn ich mit unterschiedlichen Personen Sex habe. Das muss aber noch lange nicht einen negativen Effekt auf meine Gesundheit haben. Also es ist immer wichtig, das in den Kontext zu setzen und von einem entsprechenden Fachmann, Fachfrau hier auch begleitet und betreut zu sein. Ja.
Tipps zum Thema Gesundheit.
Die allgemeine und ästhetische Dermatologie, medizinische und ästhetische Laserbehandlungen und sexuell übertragbare Erkrankungen, das sind mitunter die Themen deiner täglichen Tätigkeit in deiner Ordination in Wien. Wo man dich ganz genau findet, habe ich in den Shownotes verlinkt. Lieber Gary, mein Podcast heißt ja Gesund und Glücklich. Gibt es dir eine Sache, die du tust täglich, um gesund und glücklich zu bleiben?
Also um gesund zu bleiben, ist für mich wichtig, dass ich auf meinen Wasserintake achte und das mache ich sehr konsequent.
Wie viel?
Ich bin so bei 1,5 Liter, das reicht auch. Ja. Alles darüber hinaus ist medizinisch ja nicht unbedingt sinnvoll. Und um glücklich zu sein, lasse ich meinen Geist schweifen und freue mich, dass ich mein Wochenende immer in der Natur verbringe und das ist für mich absolut erdend und relevant.
Sehr schön. Heute am Welt-HPV-Tag haben wir uns ganz diesem wichtigen Thema gewidmet. Wir haben vieles erfahren, unter anderem, dass HPV eine Gruppe von über 200 Virustypen ist, von denen rund 100 sexuell übertragbar sind. Die Impfung, die vor allem in jungen Jahren empfohlen wird, schützt vor den gefährlichsten Virustypen und verhindert Krebs. Und das ist mitunter auch das Ziel, um auch in Zukunft gesund und glücklich zu bleiben. Lieber Dr. Lang, lieber Gary, vielen Dank für deinen Besuch und für das äußerst interessante Gespräch.
Danke, Kathi. Es hat mich sehr gefreut, hier hoffentlich ein bisschen Aufklärung ins Dunkel bringen zu können.
Absolut. Danke, Gary.
Danke.
Und ich sage danke fürs Zuhören, fürs Abonnieren und für eine schöne 5-Sterne-Bewertung. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder zu einem neuen spannenden Thema rund um unsere Gesundheit. Und bis dahin, bleibt gesund und glücklich.
Das war Gesund und Glücklich, der Lifestyle-Podcast von Kathi Bellowitsch.